Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch.
Herzlich willkommen beim Telestammtisch zur Besprechung von The Bike Riders, dem neuen Film von Jeff Nichols, der lange erwartet ist und schon ein bisschen Startschwierigkeiten hatte, denn Verleiherwechsel, Kinostart oder kein Kinostart, Verschiebung. Und das nicht nur wegen Corona und wegen Autorenstreik. Autorenstreiks habe ich nicht bei mir, sondern die Schlogger und den Zero. Und wir sprechen heute über diesen schönen Film von Jeff Nichols, dem Regisseur von dem Midnight Special, den ich leider noch nicht gesehen habe. Ich weiß nicht, wie das bei meinen beiden Mitstreitern ist. Sagt euch Jeff Nichols irgendwas? Habt ihr von dem schon mal was gesehen?
Nein.
Nope. Also nicht aus dem Kopf.
Nope. Gar nichts. Ja, ich habe, oder wir können das ja so ein bisschen als Gradmesser nehmen, haben wir jetzt nach dem Film Lust bekommen, sich in oder uns in das Oeuvre dieses Regisseurs einzugraben? Ich weiß es nicht, wir gucken mal, wo es uns hintreibt. Wir haben schon im Vorgespräch bemerkt, es wird bei uns ein bisschen notwendig sein, dass wir doch spoilerlastig reden ab einem gewissen Punkt. Deswegen werden wir auf jeden Fall, nachdem wir so spoilerfrei wie möglich waren, ein kleines Fazit ziehen und dann am Ende nochmal in einem kleinen Spoiler-Part so ein, zwei Themen, die der Film am Ende uns präsentiert, nochmal ein bisschen intensiver diskutieren und besprechen. Bike Riders, das ist ja so auf dem Papier schon mal, wie ich finde, echt eine Granate, weil Tom Hardy dabei, Elvis Austin Butler dabei, Jodie Comer dabei, bekannt aus The Last Duel, Michael Shannon dabei, dann Mike Feist, zuletzt in Challengers gesehen. Wie war das bei euch? Hattet ihr irgendeine Vorab-Erwartung? Zero, wie war das bei dir? Hattest du irgendwie dir ein Bild gemacht, was The Bike Riders sein will oder hattest du Bock oder wie war das bei dir?
Also ich hatte richtig Bock, nachdem ich glaube ich, letztes Jahr irgendwann, klang das ja schon mal anders, der rauskommt. Und eigentlich bin ich bei jedem Tom Hardy-Film einfach hyped. Also der Mann kann was und da habe ich immer richtig Lust drauf. Und dann kam der Schauspieler auch noch ans Gespräch. Und ich hatte im Kopf eigentlich so einen schönen Biker-Film, wo es ordentlich auf die Fresse gibt. Und ja, mal gucken, was wir bekommen haben. Ne?
Bin gespannt, ob sich deine Erwartung quasi erfüllt hat. Wie war das bei dir, Schlogger?
Meine Antworten sind immer so langweilig. Also ich wusste überhaupt gar nichts über den Film. Ich wusste weder, wer mitspielt, noch den Trailer. Ich habe nur bei uns im Verteiler gesehen, Bike Riders PV. Und ich schnapp mir ja grundsätzlich gerne alle Filme. Habe mir dann nur kurz eine Zusammenfassung durchgelesen. Okay, geht um eine wahre, also nicht die Gang gibt's ja nicht wirklich, aber es basiert auf einem Buch, das eine echte Gang begleitet hat. Und ich dachte, ja, das könnte ja spannend werden. Ich wusste mehr also gar nicht, war deswegen also auch null hyped. Ich wusste nicht, wer mitspielt, nichts von Tom Hardy. Ich sitze dann im Kino und denke, der spielt mit, Und dann ging es so ein bisschen los, auch im Vorspann, wenn da die Namen dann stehen, dass ich dann so ein bisschen Lust bekommen habe.
Ja, sehr cool. Ich hatte so ein gemischtes Ding von dir. Ich wusste auch nicht viel von dem Film. Ich wusste aber um die wirklich krasse Besetzung. Ich wusste allerdings auch von diesen vielen Verschiebungen und dem Verleiherwechsel. Der sollte ja eine Zeit lang, glaube ich, mal bei Apple TV Plus alleine erscheinen und dann war er mal im Verleih von, weiß ich nicht mehr, und ist dann zu Universal rübergeswitcht. Und deswegen war ich so ein bisschen, wie sagt der Amerikaner, sagt curious, wie heißt es denn auf Deutsch? Ich war so ein bisschen im Zweifel, ob das irgendwie was werden kann oder nicht. Ich sag's jetzt schon mal so als kleinen Vorab-Ausblick, diese Zweifel, für wen dieser Film was sein soll, habe ich immer noch, aber die können wir im Laufe des Gesprächs auf jeden Fall noch ausräumen oder vielleicht auch nicht. Bin gespannt. Und ansonsten, Trailer hatte ich nämlich auch nicht gesehen. Das habe ich an der Stelle vermieden. Ja, ich versuche es ja auch so immer so nicht so ganz so dogmatisch oder so ganz so krass wie du, schaffe ich es nicht, weil dann doch ja mal das ein oder andere Thema aufploppt, wo man doch auch irgendwie was zu sagen meint zu müssen oder zu wollen. Aber das ist, ich finde es ja auch sehr gesund. Wir hatten heute nur noch das Thema Erwartungshaltung, wo wir darüber gesprochen haben. Und der ploppte bei mir auch gar nicht so sehr erst in unserem Verteiler aus, sondern schon vor echt einigen Wochen, dass mich Kollege Schreck ansprach, ob ich da zur ersten PV gehen könnte. Und da war ich aber zeitlich leider eingespannt. Deswegen ist es dann die zweite geworden. Aber das ist ja nicht schlimm, weil auch so ein Motorrad braucht ja manchmal zwei Versuche zum Starten. Das war jetzt eine Überleitung aus der Hölle, wie man sie von mir kennt. Bike Riders, Jeff Nichols, Buchvorlage. Aber Schlogger, worum geht's denn jetzt eigentlich so ganz grob und kurz und knapp?
Also es geht um die, wie schon erwähnt, fiktive Motorradgang, die Vandals, und um deren Anführer Johnny, der von Tom Hardy gespielt wird. Es wird aus der Sicht von Kathy erzählt, die von Jodie Comer gespielt wird, die so ein bisschen mit Benny, gespielt von Austin Butler, anbandelt. Und es wird dann aus ihrer Sicht, wie gesagt, die Geschichte dieser Vandals erzählt, so ein bisschen auch die Geschichte von Amerika in der Zeit, wie sich diese Gang entwickelt, wie sie immer größer wird, welche Probleme es eben in so einer Gang gibt, Männerfreundschaften oder Freundschaften jetzt auch in Anführungszeichen, wie vergrößert die sich, was passiert, wenn sie auf andere Gangs treffen und was hat es eben so ein bisschen mit der Geschichte Amerikas zu tun, jetzt im Groben zusammengefasst.
Das ist ziemlich gut getroffen, wie ich finde. Und wir gucken ein bisschen, ob dieser Aufstieg und Fall eines Bikerclubs so ein bisschen, also ich sag's jetzt mal aus meiner Sicht und dann dürft ihr gerne sagen, nee, habe ich ganz anders gesehen oder ich stimme mit ein. Für mich war es so ein bisschen Scorsese-Light. Also ich habe das Gefühl, ich sehe zumindest in der ersten Stunde Goodfellas auf Motorrädern. Was sagst du dazu, Siro?
Also ich fand allein den ganzen viel von dem Film, der war so komplett leicht, zumindest im ersten Drittel und hat einem total schön mitgezogen und wie du sagst, Goodfellas ist das beste Beispiel, da ist man ja auch so richtig schön drinne und wird richtig reingezogen und das hat er auf jeden Fall zumindest für mich im ersten Drittel ganz stark gemacht.
Ja, ich fand auch am Anfang die Tonalität und die Erzählung, die schwankt so ein ganz bisschen und am Anfang zumindest hat es schon daran erinnert, ja. Also Anfang die erste Hälfte des Films, erstes Drittel.
Ja, ich hatte auch die leise Hoffnung, dass der so ein bisschen so dieses Lebensgefühl auf Celluloid band und ich wusste nicht, ob ich mir vorher nochmal Easy Rider angucken sollte, weil ich so mit sowas, sag mal, so was Ähnlichem rechnen wollte oder konnte, aber es dann irgendwie nicht bekommen habe, muss ich ehrlicherweise sagen. Aber den Vibe, diesen Scorsese-Vibe, den er hier ausstrahlt und den Jeff Nichols, das muss ich an dieser Stelle schon mal sagen, wirklich gut ausspielt. Also das macht er mit einer handwerklichen Souveränität. Da ziehe ich meinen imaginären Fahrradhelm davor, weil ich ja kein Motorrad fahre. Fun Fact oder Frage natürlich an die Herren oder an die Beteiligten, aber eher eigentlich an Zero und an mich. Bist du eigentlich eher so der Typ, der in der Midlife-Crisis sich dann ein Motorrad kauft oder doch ein Cabrio?
Ich würde mir ein Cabrio kaufen und ein Fahrrad dazu. Ich habe keinen Führerschein, das wäre übrig nicht. Aber ich würde mir dann doch schon ein Cabrio holen mit Fahrer.
Kann man sich einen Heißluftballon kaufen? Braucht man dafür einen Führerschein? Eine Heißluftballon-Gang?
Ich glaube ja.
Oh, schade.
Aber das sind interessante Namen, die du dann findest. Wie nennt man sich denn als Heißluftballon-Gang?
Ja, nur heiße Luft.
Wir sind die Propanies oder so?
Die Aufgeblasenen.
Genau. Wir gehen in die Luft. Was trägt man für Klamotten?
Ja, du trägst natürlich die allerschwersten Klamotten, dass du im Notfall die abwerfen könntest, wenn du schneller aufsteigen möchtest als deine Bandmitglieder. Gangmitglieder.
Fair enough. Ja, ist gekauft. Aber ich könnte mir die Schlogger entweder auf so einem High-End-Lastenfahrrad vorstellen oder natürlich in so einem kleinen Peugeot, in so einem pinken Peugeot.
Was sind das denn für Klischees? Da verbitte ich mir. Also erst gehe ich darauf ein, was ich mir wirklich wünsche und dann können wir deine Klischees direkt nutzen, um in die Klischeekiste dieses Films einzusteigen. Als apropos
das ist doch eine gute Brücke.
Genau.
Das ist doch eine
und gute zwar,
Brücke.
Ich würde mir auf jeden Fall entweder ein Motorrad, eine Enduro holen oder eine kleine Vespa. So ganz wie, wie man dann in Italien rumfahren würde, weil Vespa fahren bzw. Roller fahren finde ich sehr spaßig und dann als nächsten Step dann eine Enduro, um durch die Wälder zu cruisen. Aber jetzt
ich sehe dich auch eher auf so einer gelben Vespa mit so einem Helm, der so Marienkäfer-Optik hat.
Ja, genau. Und dabei trinke ich noch einen Aperol-Spritz, während ich fahre, mit meiner kleinen pinken Handtasche.
Es heißt doch, when you're in Rome, do as the Romans do. Also ist, glaube ich, nicht falsch, was du da machst.
Genau, dann wir zeigen hier jetzt ja schon direkt, haben Frauen denn was in einer Biker-Gang zu suchen? Haben Frauen was in diesem Film über eine Biker-Gang zu suchen? Und wie ist das denn so, lieber Timo, in diesem Film?
Das ist einer der Aspekte, der mir so ein bisschen Kopfzerbrechen bereitet hat. Denn ich weiß natürlich also, das Ding spielt in den 60er, 70er Jahren und ich weiß, dass Frauen da jetzt nicht irgendwie die große Repräsentation haben. Und das ist okay, das kaufe ich. Dennoch ist natürlich mein Blick von heute so ein bisschen da drauf gerichtet und ich habe mich dann schon so gefragt. Ich meine, wenn wir jetzt mal den Charakter Johnny nehmen von Tom Hardy, der wird mir ja gezeigt als ein Ehemann und Familienvater. Ich frage mich dann aber schon, wo sind die Kinder eigentlich die ganze Zeit? Denn, und das ist kein Vorwurf an seine Frau, die ist halt auch manchmal dabei. Das heißt, wer kümmert sich denn da um die Kinder? Und da habe ich mich dann gefragt, so, was möchte mir der Film eigentlich hinsichtlich der Geschlechterrollen erzählen? Sind jetzt die Frauen wirklich richtig dabei? Sind die quasi geduldet? Sind die gewollt? Das war die eine Frage. Und die andere Frage beantwortet der Film manchmal selber, denn allein schon in der Eingangs- und Eröffnungssequenz, als die Kathy in der Bar den Benny kennenlernt, da sind halt wirklich ein paar Dudes dabei, die richtig hart eklig sind zu ihr. Also die wirklich, wo Blicke, Sprüche und auch noch, wenn man hat das Gefühl, und wenn nicht noch jemand schützend dabei wäre, würde noch mehr passieren. Und das ist schon für mich so ein Gefühl des, da fühle ich mich selbst unwohl und ich würde mich auch in so einer Bar unwohl fühlen. Und deswegen frage ich mich, ob in so einem Sujet so eine Frau da auch zurechtkäme. Zero, wie ist das bei dir, wenn du dann die Harley rausholst? Bist du dann auch der große Sprücheklopfer oder bist du so ein Westentaschen-Macho, der dann einfach nur sagt, nee, ich kann nicht auch nach Hause fahren und ich trinke auch nur Tee?
Also das ist geil, ich trinke gerade nebenbei Tee. Wäre aber eigentlich lieber doch so der Macho manchmal, aber ich bin, glaube ich, eher dann so der, ich bringe dich da nach Hause, ich fahre dich mit dem Fahrrad, kann es auf dem Gepäckträger. Doch der Zuliebe. Aber gerade die Szene, die du angesprochen hast, fand ich halt, das hat schon gleich geklärt, ja, das ist halt eine Männergang und zu der Zeit, das finde ich, hat auch diese Zeiteinordnung für mich klar gemacht. Klar war es eklig, also, ne? Aber ich fand, das hat da gleich schon den richtigen Punkt gesetzt, okay, das ist jetzt nicht die lieben netten Jungs alle, die da schon anfangs schon dargestellt werden. Fand ich damit eigentlich ganz gut angefangen.
Ja, man sieht's ja direkt, sie kommt da mit einer weißen Hose rein und als sie rauskommt, hat sie dreckige Handabdrücke auf ihrem Arsch und allem möglichen.
Ja, ja, das ist einer der ekligsten Momente, ich finde, muss ich ehrlich
genau sagen. Genau, aber wir haben ja, der Film wird ja aus ihrer Sicht erzählt und also sie wird von diesem, der Film basiert ja, wie gesagt, auf einem echten Bildband oder einem Buch, der es über die Motorradgang Outlaws Motorcycle Club geschrieben hat und diese Figur taucht ja auch im Film auf und interviewt dann eben, wie heißt die Frau? Ich kann den Namen vergessen.
Danny Leon, meinst den Reporter, also den Fotografen.
Okay, und der interviewt ja Kathy, die von Jodie Comer gespielt wird. Und sie ist quasi dann unser unzuverlässiger oder unser Erzähler und aus ihrer Sicht wird dann die Geschichte so erzählt. Und da, um jetzt gleich in die Filmbesprechung reinzusteigen, das war für mich manchmal ein bisschen problematisch, weil manchmal macht der Film einen klar, okay, wir wissen nur das, was sie weiß, was sie uns erzählt, was er im Interview von ihr weiß, weil manchmal sind wir in der Szene und sie muss dann rausgehen und dann verfolgt die Kamera sie. Aber manchmal macht der Film das eben auch gar nicht, sondern er zeigt uns Szenen, wo sie nicht dabei war. Und klar kann man sagen, ja, okay, die hat sie halt gehört, aber da wurde ich so ein bisschen rausgerissen und da habe ich eben hinterfragt, woher wissen wir diese Szene jetzt? Und deswegen fand ich es dann manchmal unglücklich, sie so als Erzählnarrative da reinzubringen, wenn es eben nicht durchgängig logisch ist aus Filmsicht. Oder wie ging es euch da?
Ja, ich fand es sogar ein bisschen faul. Ich fand das so als, um mir als Zuschauer oder um den ZuschauerInnen quasi dieses an die Hand Gefühl oder an die Hand nehmen Gefühl zu geben, fand ich es ein bisschen faul, gleich zwei solche quasi Erzählinstanzen da einzusetzen. Also am krassesten wird's dann noch, wenn Kathy Danny etwas erzählt, was Danny nicht mitbekommen hat oder andersrum, dass Kathy was von Danny hört, so nach dem Motto, nee, das war doch so und so. Und da dachte ich dann, also manchmal macht das der Film sehr gut, indem er Show, Don't Tell macht und dann macht das wieder so ganz, ganz stark sich, so ganz unorganisch, dass er dann irgendwie meint, nee, ich muss jetzt hier nochmal einschieben, dass die beiden sich darüber unterhalten, damit auch nochmal klar ist, dass da so eine, ich finde es fast schon so eine erzählerische Hürde dabei ist.
Ja, aber hast du dann auch manchmal den Eindruck gehabt, dass sie nur in Anführungszeichen als Erzähler gewählt wurde, damit wir eben in dieser Oh Boys Will Be Boys Welt noch eine Frau dabei haben?
Das weiß ich ehrlich gesagt nicht, denn da wären wir jetzt schon fast beim Ende des Films. Ich habe so das Gefühl, dass der Film ja eine Sache erzählen möchte, die aber dann doch sehr offen lässt. Und okay, das ist die Frage, ob es nicht am Ziel vorbeischießt, was ich mir da so vorstelle oder ob Nichols das wirklich so intendieren wollte. Denn ich hätte das sage ich jetzt auch schon mal, gar nicht so sehr gebraucht. Ich fand gerade dieses Uneindeutige in der Figur von Benny, dieses ich bin eigentlich ein Rebell um des Rebell sein Wollens, fand ich irgendwie interessant. Ist natürlich jetzt, was den Charakter angeht, vielleicht doch ein bisschen wenig, was da an Vertiefung drin ist. Aber ich hätte da in der Figur gar nicht so viel gebraucht, weil die bleibt so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen mysteriös, aber da sind so die Motive völlig unklar. Bei dem Johnny, ne, ich sag's nochmal, Familienvater, ich glaube zwei Kinder, die man sieht, vielleicht sogar mehr, da kann man so verstehen, ja, und am Wochenende gehe ich dann steil und muss mal raus aus dieser Nummer. Bei Benny habe ich mich immer gefragt, so, wo sind jetzt seine Motive? Zero, wie war das bei dir mit dieser doch etwas holprigen Erzählweise und vor allen Dingen auch mit der Frage, die Schlogger, wie ich finde, zu Recht aufgeworfen hat. Ist das quasi nur so ein fauler Trick, um zu sagen, ja, hier ist eure Frau?
Ich finde definitiv, wurde es dafür genutzt, gerade für die Zuschauenden einfach da mehr mit ins Boot zu holen, ne, dass, wie du einfach nicht nur Boys will be Boys und nicht nur klar dargestellt werden, weil hätten wir jetzt einen der beiden Jungs als Erzähler, wäre es, glaube ich, alles viel zu viel beschönigt und nochmal heorisiert worden. Und durch sie, sie prügelt dann auch mal ein hin und wieder, wenn sie darüber halt erzählt, gerade zum Fotografen, ja. Und ich fand das mit ihr eigentlich ganz gut, weil das auch, wie gesagt, gleich am Anfang den Humor mit reinbringt, dann aber, wenn es vielleicht auch mal nicht so läuft, dann sie auch komplett ehrlich ist. Und ich glaube, wenn das ein anderer Erzähler wäre ganz schlecht, wenn hätte man einfach gar keinen Erzähler nehmen müssen, dass man das so ganz von oben hinweg sieht, was da passiert. Aber so war eigentlich das richtig gut gewählt, aber ganz klar fürs Publikum, dass du da halt weißt, okay, das sind zwar alles nur Jungs, aber erzählt von einer Frau, Leute. Was wollt ihr mir denn jetzt sagen? Ne?
Ich fand es gleichzeitig natürlich, man merkt auch da durch den dann immer mal wieder auftretenden Off-Kommentar, ist das natürlich sehr, sehr große Verneigung, mindestens mal vor Scorseses Werk, der auch immer mit Off-Erzählern gearbeitet hat oder fast immer. Das ist der eine Punkt. Da hatte ich das Gefühl, ne, ich möchte das gerne machen. Ich meine, Nichols hat ja auch das Drehbuch dazu verfasst. Da hat er also selber gesagt, ich will das so. Und den anderen Punkt, den ich da so ein bisschen schwierig fand, da gab es so eine Szene, da müssen wir vielleicht noch mal im Spoilerteil rein, weil die kann ich jetzt noch nicht sagen. Da ist halt für mich die Frage so, ist das denn wirklich so passiert oder ist das auch wieder nur dieses Hörensagen? Denn die Szene ist schon so aufgelöst, dass man einen kleinen Schrecken, Schock oder zumindest eine sehr große Überraschung in meinerseits zumindest verspürt hat, aber jetzt nicht unbedingt weiß, so ist das denn jetzt wirklich so gewesen oder ist das nicht so gewesen? Und ich finde, letzter Aspekt oder letzter Punkt zu diesem Aspekt, das ist natürlich ein bisschen auch die Rechtfertigung, dass ich jetzt von Figuren wie Johnny oder auch von zum Beispiel dem von Michael Shannon gespielten, der ist glaube ich irgendwie skandinavischer, russischer Herkunft und der wird so ein bisschen, der ist so typisch Michael Shannon, verkörpert er so eine Type, aber ist irgendwie kein Mensch und auch keine Figur. Und ich finde manchmal, dass der Film es sich so ein bisschen zu leicht macht, dass er mir nicht so den Blick in die Psyche seiner Figuren erlaubt. Also ich frage ja immer noch gerne mal, ist da genug Fleisch an den Figuren? Ich beantworte schon mal für mich, ich finde teilweise halt wirklich zu wenig. Die Figuren sind noch eher flach gezeichnet. Aber gleichzeitig macht es in dieser Erzählsituation, die wir haben, durchaus Sinn. Nur finde ich halt diese Erzählsituation dann auch ein bisschen faul gewählt. Wie war das bei euch? Schlogger, fang du mal an dazu.
Ja, das ist halt die Frage, willst du bei so einem Film Fokus auf viel, auf die Figuren legen oder viel Fleisch dran setzen oder nimmst du dir ein paar, nur, wir haben ja ziemlich viele Figuren, die auch vorgestellt werden, wo ich am Anfang kurz dachte, wow, muss ich mir jetzt die Namen von den allen merken? Also es werden irgendwie 10 Leute vorgestellt und war dann kurz verwirrt, okay, muss ich hier mitschreiben? Ich bin noch nicht ganz dabei, dann sahen die sich auch teilweise ähnlich. Oder ist es eben wichtig in diesem Film, dass du einfach erklärst, wir haben diese Dynamik von der Gang, was bedeutet die Gang, dieser Mechanismus an sich, warum gehen Männer in eine Gang, weil es sind ja einfach nur Männer und diese paar Frauen, die da mitbringen. Was ist der Anreiz für sie? Vor allem in der Zeit in den 60ern, 70ern, wo wir dann ja auch Leute haben, die aus Vietnam zurückkommen. Und ist es dann okay zu sagen, okay, die einzelnen Figuren brauchen in der Originalgeschichte nicht so viel Fleisch, sondern nur ein paar für uns als Zuschauer, weil der Zuschauer hat ja gern irgendjemanden, mit dem er sich halt verbünden kann. Und die Frage, da finde ich, kann man drüber diskutieren. Aber ansonsten finde ich es schon okay, diese Gang an sich zu hinterfragen und zu beleuchten mit ihren vielen Mitgliedern. Oder was sagst du, Zero?
Ich finde es halt fast ähnlich. Für mich war aber bei einigen ja doch mehr Fleisch dann dran. Ich muss es kurz erwähnen, ich glaube, Brucey war das ja. Der kriegt noch mal einen eigenen Arc zum Schluss. Ne? Brucey, ja doch, Brucey. Und da wird man ja doch bisschen weiter auf einige Figuren eingestellt. Dann wird noch erzählt, warum die da sind, wieso. Da kommt ja immer ein bisschen Fleisch dran. Was dann aber natürlich wieder irgendwie dieses konterkariert, dass sie das erzählt. Das hat sie wahrscheinlich auch nur irgendwie gehört. Oder woher weiß sie das? Ich glaube nicht, dass sie nachfragt, warum sind denn die und die Jungs da? Ja, aber das machte das alles so ganz schön rund. Und eigentlich, wenn man ehrlich ist, haben wir ja 2 richtige Hauptfiguren und dann noch Tom Hardy finde ich jetzt auch nicht so den Lead in dem ganzen Film. Der ist halt der Boss der Gang. Aber für mich hätte der ruhig öfter auf der Matscheibe auftauchen können. Die anderen sind eher so alles so Nebencharaktere, die aber doch ein bisschen was dazu kriegen. Ein paar sind halt auch so Comic-Relief-mäßig dabei. was angenehm, also wirklich angenehm durchzugucken dann.
Ja, ich würde schon sagen, dass Tom Hardy für mich so nicht nur optisch die De Niro-Figur in Goodfellas oder der Figur in Goodfellas schon sehr ähnlich ist. Also der ist schon Boss aufgrund, der hat so eine, also er strahlt zumindest eine natürliche Autorität aus. Also Tom Hardy hat sowieso, das muss man bei allen drei Hauptdarstellern sagen, das sind echt Charisma-Bomben. Also sie leben einfach sehr viel von ihrer Leinwandpräsenz. Bei Austin Butler stelle ich nachher gerne mal die Frage und die dürft ihr gerne für uns alle beantworten, ob es nun ein guter Schauspieler ist oder einfach nur ein gut aussehender Mann ist. Das klären wir vielleicht auch noch am Ende des ganzen Casts. Aber ich finde schon, dass jetzt Johnny, also es wird deutlich, dass er der Boss ist und ich finde auch, dass Tom Hardy an sich genug Screentime hatte. Weil natürlich auch so ein bisschen, da ähnelt sich der Film zum einen mit dem vor kurzem gestarteten Challengers von Luca Guadagnino. Das ist einerseits wieder so ein Vibe-Film, also der verspürt für mich so ein Zeitgefühl und so ein Vibe, aber ich sag auch gleich, warum mir der Zeitkontext ein bisschen zu knapp war, aber gleichzeitig hat er auch diese Dreieckskonstellation, nur jetzt nicht so extrem wie bei Challengers, wo jetzt eher, ich sag mal so, die von Zendaya verkörperte Tashi so das Zepter in der Hand hat, sondern es war ja schon so, dass Kathy immer so ein bisschen mit um die Gunst von Benny erhaschen wollte, der sich aber auch dem Johnny sehr loyal verhalten hat. Ich muss jetzt allerdings sagen, die Zuspitzung fand ich jetzt nicht so extrem wie bei Challengers.
Nein, also nur weil da drei Personen sind, die irgendwas miteinander zu tun haben, würde ich das jetzt nicht mit Challengers vergleichen.
Nee, der Film war auch besser als Challengers. Das muss man
ich weiß, dass du Challengers nicht so gut fandest. Aber den Vergleich, den würde ich jetzt nicht so ziehen. Ich weiß, glaube ich, wo du herkommst. Ich finde es interessant, darüber zu diskutieren. Geht es jetzt hier um Kathy und Benny oder geht es um Benny und Johnny? Also welche Konstellation ist hier eigentlich wichtiger? Und ich wage zu sagen, die eine ist für den Film als Erzählweise wichtiger und die andere vielleicht für die Motorradgang wichtiger in sich, weil es ja schon eine sehr spannende Geschichte ist von einem etwas älteren Boss und einem etwas jüngeren aufstrebenden Rebell und wie die dann eben so zueinander stehen, ja.
Ja.
Genau. Du hast vorhin gesagt, dass die Schauspieler so eine Präsenz haben, so ein Charisma. Ich habe tatsächlich vergessen, woher ich Jodie Comer kannte. Ich kannte die Last Duel, habe ich gesehen, fand ich auch gut, aber ich hatte für mich war die wie so ein Blank Slate, als hätte ich sie noch nie gesehen. Mhm. Und dadurch, wir haben den Film ja im Original mit Untertiteln gesehen, dadurch, dass ich fand, dass sie total überzogen geschauspielert hat, also sie hat diesen Akzent, den die da haben, hat sie so breit getreten dargestellt und auch ihre Rolle fand ich so breit getreten dargestellt, dass ich sie tatsächlich gar nicht so charismatisch fand. Also sie ist eine sehr hübsche Frau natürlich und hübsch und Charisma ist nicht das Gleiche, das ist mir klar. Und sie wirkt auch in ihrer Rolle sehr charismatisch, aber sie als Schauspielerin, da musste ich erst reinkommen und vor allem auch in der Art, wie sie geschauspielert hat. Das macht auch nicht nur sie, das macht Austin Butler auch, weswegen du ja schon meintest, Timo, dass man drüber diskutieren kann, spielt er gut oder ist er nur schön? Und Tom Hardy, den hätte ich ohne die Untertitel teilweise einfach gar nicht verstanden. Es ist so typisch Tom Hardy, das macht er ja in vielen Filmen, der nuschelt manchmal so dahin, hier ja auch bei Fury Road oder manchmal auch bei Batman. Aber mir haben die Schauspieler, da musste ich tatsächlich erst reinkommen, weil ich sie vor allem auf Englisch nicht so ganz gut fand am Anfang.
Ja, bei Tom Hardy finde ich, ist ein großer Punkt, dass er sich sehr häufig selber dubben muss. Also da wird ganz viel noch in der Post nachgesprochen und das macht's mir manchmal schwer, so seinem sonst ja wirklich exzellenten Spiel so zu folgen, weil es dann ja, also klar, wenn der Schauspieler sich selber in der Post nochmal nachsynchronisiert, weil das im Ton sonst zu leise ist und zu unverständlich, das ist okay. Das ist gerade bei dem von dir angesprochenen Batman, sprich The Dark Knight Rises, ist es ja wirklich so gemacht worden, weil das Testpublikum und die Trailer oder das Publikum, was den Trailer gesehen hat, gesagt hat, wir verstehen Bane einfach nicht. Wir müssen doch verstehen, was die Figur sagt, wenn Nolan immer gesagt hat, nee, ist nicht so wichtig, was er versteht. Er versteht seine Handlung. Also so ein bisschen lustigerweise die Brücke auch zu seinem vielleicht Bruder im Geiste, George Miller, der ja auch sagt, Dialoge halten meinen Film nur auf, deswegen lasse ich sie am besten so weit wie möglich weg. Aber ich finde, gerade bei Tom Hardy leidet dann ein bisschen so das authentische Spiel darunter. Deswegen finde ich sehr schade, dass er das anscheinend nicht gebacken kriegt, dass er zumindest so deutlich spricht und so deutlich raunt und runzt und grunzt, dass wir das nicht in der Post bearbeiten müssen.
Ja, weil seine Rolle fand ich ziemlich cool. Also ich muss gerade das Missverständnis kurz ausräumen. Tom Hardy fand ich von Anfang an gut. Den habe ich nur einfach wenig verstanden. Zum Glück waren die Untertitel da.
Zero, Jodie Comer, kanntest du Free Guy? Da ist sie zum Beispiel auch noch dabei. Oder woher kanntest du Jodie Comer und wie fandest du
sie? Erstmal, ich kannte sie aus Last Duel auch, da fand ich sie richtig stark. Als, glaube ich, da ist sie Prinzessin Königin irgendwas. Aber da fand ich sie richtig gut. Da habe ich sie aber leider nur auf Deutsch gesehen. Darum war ich anfangs auch leicht verwirrt jetzt hier bei Bike Riders, weil die halt sehr hoch und also sie ist ja Britin und versucht, glaube ich, so ein, ich kenne mich mit den Akzenten auch nicht, aber so ein Chicago-Akzent versucht sie zu machen. Der hat sich für mich ein bisschen angehört wie Carrie von King of Queens, wenn man das im Original guckt, weil die hat auch so eine hohe, piepsige, aber so New Yorker-mäßig schnelle Stimme. Und das war schon ein bisschen schwierig. Es hat sich beim später ein bisschen gelegt, weil man hat sich, glaube ich, dran gewöhnt, weil sie ja doch viel erzählt. Aber so, sonst mag ich sie auch ganz gerne. Wie Schlocker schon gesagt hat, ist eine schöne Frau, ne? Und ja, ihre Rolle ist halt sehr wichtig und erzählt halt den ganzen Film. Und ich kam da gut mit ihr rein. Aber ich muss auch sagen, Tom Hardy war für mich auch der Top-Mann auch wieder in dem Film. Also überall, wo er auftaucht, der ist ja Showstealer. Dass man den nicht so gut versteht, ja, mein Gott. Aber dafür guckt er immer richtig. Das macht er wenigstens gut.
Der ist auch schön. Wir sagen nur noch, dass Leute, wenn sie schön sind, dann sind sie gute Schauspieler.
Den finde ich halt nicht so gut.
Hässliche Menschen haben auch vor der Kamera nichts zu suchen.
Hässliche Menschen. Geht woanders hin.
Wollen wir nicht sehen. Macht Podcast. Oder Radio.
Fahrt auch bloß nicht Cabrio. Fahrt bitte nur geschlossene Fahrzeuge.
Bitte ein Dach und so verspiegelte Fenster.
Ja, oder Heißluftballon. Ja. Da seid ihr auch schön
weit. Schön weit oben. Egal, in die Stratosphäre. Jodie Comer.
Austin Butler. Nee,
Jodie Comer möchte ich noch sagen.
Nein. Okay, Jodie Comer.
Das ist ein bisschen das Problem, wenn Briten Akzent spielen müssen. Das habe ich häufiger mal das Gefühl, dass sie dann etwas übertreiben. Hat mich bei ihr aber nicht so rausgebracht, weil ich die Figur Kathy so doch durchaus ambivalent fand. Ich hatte so ein bisschen, sie soll ja so ein bisschen das Naivchen spielen, aber so ganz ist es sie ja am Ende vor allen Dingen ja dann irgendwie doch nicht. Zumindest gibt es da Ansätze, dass wir das nicht ganz glauben, weil sie schon durchschaut, was Johnny auch für Interessen bezüglich Benny hat. Und das ist schon ganz, ganz, wie ich finde, solide gespielt. Und ich mochte Jodie Comer hier deutlich mehr zum Beispiel als in Free Guy. In Free Guy fand ich sie, genau wie den Rest des Films, eher ein bisschen zu drüber. Und das war mir zu viel. Und in The Last Duel, da bin ich ja sehr allein mit meiner Meinung, aber da stehe ich zu, da ist sie für mich das Beste am Film. Der Rest des Films ist ja gut, es gibt mal wieder eine schöne Schlacht und es gibt am Ende ein ordentliches auf die Mütze gehauen zwischen Adam Driver und Matt Damon, ne? Matt Damon, genau, aber das ist es dann auch und deswegen weiß ich nicht.
Aber naiv fand ich sie überhaupt nicht. Sie war doch ganz klar als starke Frauenrolle gespielt. Sie wirkt für mich nie naiv. Sie wusste immer genau, was sie will. Das Einzige, was man naiv vorwerfen kann, ist, dass man von einem Mitglied einer Biker-Gang, und sie lernt Benny ja so kennen, erwarten könnte, dass, wenn sie ihm die Frage stellt, ich oder die Gang, dass sie dann jemals nicht die Gang werden würde. Das ist das Einzige Naive. Alles andere, und das ist jetzt kein Spoiler, das ist nur was im Film mal passiert, alles andere fand ich überhaupt nicht naiv. Sie ist eine ziemlich taffe Frau, fand ich.
Nein, ich bin naiv, wenn du so auf ihren Sprachduktus achtest. Das soll halt schon so ein bisschen klingen, als sei sie so. Das, also sie ist ja auch dann immer wieder in Situationen zu sehen, wo sie, also man fragt sich ja, was macht sie denn eigentlich gerade? Also sie raucht und erzählt dem Danny die Geschichten und was ist so ihre, ansonsten, was ist ihr Auftrag in Anführungsstrichen? Und ich bin da schon deutlicher der Meinung als du,
ja, dass sie... Ja, weil sie gerade die Wäsche faltet, dann in der Wäscherei, natürlich, wie soll sie, was ist ihr Auftrag, die Geschichte zu erzählen in dem Moment? Ja. Also das sehe ich dann ein bisschen anders als du.
Ja, und ich frage mich halt, was sie außer der Optik an Benny, also was gibt es ihr? Was kann ihr diese Figur in Anführungsstrichen liefern, was sie braucht? Außer, dass sie halt durchaus auch in Situationen gerät, die vielleicht nicht so absehbar sind und wo man nicht so ganz weiß, wo das Ganze hinführt. Deswegen Jodie Comer für mich deutlich stärker als der... Ja, man muss es, also ich finde schon, das dringt sich auf, dieser Vergleich. Ich finde schon, dass Austin Butler so in, gerade in diesem Film, so ein bisschen James Dean-Vibes versprüht. Und ich muss sagen, das ist ein schöner Mann. Das ist kein Mann, für den ich schwul werden würde. Aber es ist halt schon, ich verstehe, warum, ich glaube, mittlerweile eine Posterkampagne mit, es ist Calvin Klein, korrigiert mich, wenn es falsch oder richtig ist, ich weiß es nicht.
Keine Ahnung.
Meine, es ist auf jeden Fall eine sehr berühmte Modemarke, vielleicht so Hugo Boss. Wir kriegen von allen Geld, deswegen nennen wir einfach alle Namen hier. Ich kann es verstehen. Ich bin noch nicht ganz sicher, weil auch Austin Butler ja so mal in diese Method-Acting-Nummer reingriff und ich glaube, da schon so ein bisschen runtergekommen ist von diesem, in Anführungsstrichen, manchmal sehr hohen Ross. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Also Bike Riders hat mir jetzt nicht Austin Butler als Schauspielgröße präsentiert, sondern als Charakterkopf sozusagen. Wisst ihr, was ich damit meine?
Ja, da ist, glaube ich, auch, ich habe Elvis tatsächlich noch nicht gesehen mit ihm. Ich kenne ihn jetzt, mir ist er präsent aus Dune 2. Da spielt er ja den diese Kampfmaschine, nenne ich die Maschine, diesen, was auch immer er da ist. Und da war er eindeutig eine andere Rolle als in hier in Bike Riders. Deswegen finde ich diese Frage, ob er nur schön ist oder mehr kann. Hier in diesem Film soll er ja so ein schöner, mysteriöser Rebell sein. Da passt es ja, so wie du auch sagst, und teilweise auch dieses James Deanige. Und deswegen kann ich ihn da gar nicht kritisieren, weil er genauso spielt, wie er soll, fand ich hier in diesem Film. Das hat für mich gut gepasst.
Ich wollte gerade sagen, Siro, bist du Team Butler oder möchtest du nur wie du möchtest einen Fahrer oder möchtest du auch noch einen Butler?
Immer schlecht. Nein, aber zu Austin Butler jetzt nochmal zu Dune, den hatte ich ja leider noch nicht gesehen. Ist er dann eher auch eine Nebenrolle oder ist er da auch im Lead mit dabei?
Nee, er ist schon der Gegenpart zu Timothée Chalamets Paul Atreides. Also Afraid, weiß ich nicht, ich kann mir den Nachnamen nicht merken, aber er ist ja quasi ein Neffe des Harkon, des Baron Harkon. Und der strahlt da schon eine krasse Präsenz aus. Also das muss ich sagen.
Aber er taucht gar nicht so viel, er hat nicht so, auf keinen Fall so, er hat halt einen Teil im Film, in dem er sehr präsent ist. Aber so viel wie hier Chalamet, ich weiß leider nie, wo das L und wo das M sitzt. Hat er dann ja doch nicht.
Nee, das stimmt, aber er kriegt ja schon sein Bild ab. Ne? Also wir haben vor kurzem bei Mad Max ja auch über Einführung von Charakteren gesprochen und das macht ja, finde ich, Villeneuve mit Butler echt ganz gut. Und ja, ich möchte gerne noch mehr von Butler. Also es ist jetzt nicht so, dass ich hier sitze und ich sage, ich bin schon voll von Butler. Ich gucke mir Elvis definitiv mal an. Ich weiß um die schlechten Reviews und um die kritischen Stimmen, was Baz Luhrmanns Inszenierung und was Tom Hanks angeht. Aber ich meine, Austin Butler hat jetzt nicht umsonst eine Oscar-Nominierung, fürchte ich, für Elvis bekommen. Viele stören sich ja daran irgendwie, dass er da den Akzent ein bisschen zu drüber spielt und dass er ihn irgendwie auch danach nicht ablegen konnte, als er wieder Austin Butler sein sollte. Aber davon werde ich mir demnächst mal selber ein Bild machen.
Nachdem ich jetzt gerade vorhin über die Akzente gemotzt habe, vielleicht ist es auch schwierig für uns als Nicht-Native-Speaker einzuschätzen, ob jetzt sein Akzent zu übertrieben ist oder nicht, weil wir es vielleicht nicht ganz richtig einschätzen können. Es nur mit unseren Ohren immer sehr weird klingt, wenn jemand eben einen breiten Akzent hat.
Das ist wohl wahr. Und Benny, muss man sagen, als Figur spricht jetzt in The Bike Riders ja nicht viel. Es ist eher ein Mann der Tat, wie Werner Kampmann aus Bang Boom Bang sagen würde.
Definitiv. Aber Elvis habe ich zum Beispiel nämlich gesehen, da fand ich ihn richtig gut. Das ist nämlich mein Problem. Da fand ich ihn richtig stark, aber sonst ist er mir nie aufgefallen. Jetzt mal ein bisschen nachgucken. Der hatte früher Disney- und Nickelodeon-Filme gemacht. Ist jetzt auch nicht die höchste Schauspielschule.
Naja, aber das eint ihn ja mit seinem Co-Star aus Dune 2, mit Zendaya. Die kommt ja auch aus dieser Disney-Ecke.
Ja. Aber ich weiß nicht, ich sehe den nicht so als Lead-Actor irgendwie. Ich weiß nicht. Also mir hat er in dem Film die Rolle, die er machen sollte, wenn wir das so mit James Dean vergleichen, ja, definitiv, da sind Vibes da. Aber ja, da hättest du auch, keine Ahnung, meinetwegen Nicholas Holt hinpacken können oder sonst wen. Also irgendwen anders, der ins alter Raster passt und ein bisschen...
Nein, Nicholas Holt ist nicht sexy genug. Also nicht rebellisch sexy genug.
Ja, dann pack Timothée Chalamet hin, den kannst du eh überall hinpacken, Moment. Ja, ich weiß nicht, ich bin auf jeden Fall eher nicht im Austin Butler Fanclub.
Eher Austin Powers. Okay, gut. Halten wir das fest. Fun Fact an dieser Stelle. Mike Feiss spielt hier mit, deswegen auch vielleicht von mir vorhin die etwas bemühte Brücke zu Challengers. Aber wusstet ihr, dass Austin Butler für die Rolle von Art vorgesprochen hat und dazu für zuerst vorgesehen war? Und das ist ja die Rolle, die Mike Feiss in Challengers bekleiden durfte.
Oh, da bin ich froh, dass es nicht Austin Butler, der hätte mich zu sehr abgelenkt. Ich mag in Challengers sehr gerne, dass die beiden so ein bisschen normal in Anführungszeichen
aussehen. Ja, ich glaube auch, das hätte nicht funktioniert, weil für mich die Patrick-Figur eher so Typ Butler ist und nicht Art. Art ist eher so, verzeiht das harte Wort, so ein kleiner Lappen. Und das.
Ja, das hatten wir, ein Lappen und der Bad Guy, genau. Aber wie sind wir zu Challengers abgelenkt?
Ein Lappen und ein Bad Guy, das ist unser Podcast heute. Weil ich bin der Lappen und ihr seid die Bad Guys.
Die Bad Gangs. Wie würde unsere Gang eigentlich heißen? Bevor wir in den Spoilercast rein, ich fand noch interessant, wir haben danach drüber geredet. Fandet ihr denn bei dem Film, dass er einen guten Job damit macht, auf hier schön Neudeutsch, dass er die Biker-Gang nicht zu sehr romantisiert?
Wie willst du zuerst?
Gerne. Ich habe mir da ein Wort aufgeschrieben, jein. Weil das Gute ist, das haben wir ja schon erwähnt, dass Casey ja die Sache erzählt. Dadurch wird das nicht so herausgespiegelt, wie doch heroisch und männlich das alles sein könnte. Weil sie da ja auch öfter genau sagt, was sind das für Deppen und sonst was. Sie hat ja passende Worte. aber irgendwie wird alles auch so zumindest ja, bis kurz vor Ende wirklich so, ach, ist alles ganz cool, es wird immer geholfen, auch bei ein paar Szenen, wo wir wahrscheinlich dann im Spoilerpart zukommen, woher weiß sie das jetzt? Und ja, darum bin ich eher bei Jein. Also eigentlich wird viel beschönigt, aber sie gibt dann trotzdem noch Kontra, um das ein bisschen einzuordnen.
Ich habe vorhin nicht umsonst diesen Goodfellas-Vergleich bemüht, weil ich auch, das ist ja der häufige Vorwurf bei Scorseses Werken wie Casino, Goodfellas, dass die so ein bisschen das Gangsterleben glorifizieren. Ich bin hier eher bei einem Nein. Ich fand nicht, dass sie zu positiv rüberkommen, denn es gibt ja eine Szene, die wir wahrscheinlich im Spoilerteil noch ein bisschen zerkauen müssen. Da wird es relativ deutlich, dass das Schattenseiten zumindest ab einem gewissen Moment hat. Ich tue mir so ein bisschen schwer, weil ich immer die Formulierung Club so schwierig finde in dem Film. Es ist ja immer von einem Biker-Club die Rede und man darf jetzt nicht von einer Gang sprechen, auch nicht von einer Bande, weil das kriminelle Element am Anfang bei diesen Vandals noch nicht dabei ist. Die hauen sich natürlich mal auf die Fresse, wenn sie irgendwie von anderen Leuten angepumpt werden oder sonstiges. Die hauen sich auch mal gegenseitig auf die Fresse. Also die sind schon mal, die haben, wie habe ich so schön gesagt, da wird auch mal gerauft und gerangelt. Aber das kommt alles noch sehr, sehr harmlos rüber. Das ändert sich ab einem gewissen Zeitpunkt, wo die Drogen etwas härter ins Spiel kommen und noch andere Drogen ins Spiel kommen. Aber ansonsten war ich ganz fein und ganz okay damit. Also fand ich jetzt nicht so schlimm. Dennoch die Frage halt immer, und das ist die Frage, die ich mir generell bei diesem Film stelle, was möchte mir Jeff Nichols eigentlich erzählen? Will er das abfeiern, diesen Lebensstil? Oder will er zeigen, so manchmal sind die Dinge, die du kreierst, du hast dann irgendwann gar keine Kontrolle mehr drüber, wenn du selber gar nicht abschätzen kannst, welche Dimension das annimmt. Denn natürlich gibt es dann irgendwann Momente, wo andere Wendel-Chapter gegründet werden sollen in anderen Städten und Johnny das einfach so mal, müsst mich halt fragen, aber ansonsten macht, was ihr wollt und ist euer eigenes Ding. Und das ist so ein bisschen das Problem dabei. Und das war mir dann erzählerisch einfach nicht griffig genug. Das konnte ich nicht ganz fassen, was Nichols mir da jetzt erzählen will.
Okay, wenn wir jetzt sollen wir unser Fazit raushauen, was ja von deinem gleich abkommt, bevor wir dann in den Spoilercast, dass ihr, die ihr dazuhören wollt und nicht gespoilert werden wollt, zumindest schon mal unser Fazit hört, ob wir euch den Film überhaupt empfehlen oder nicht?
Das ist eine gute Idee, es sei denn, ihr habt noch irgendwas, was ihr spoilerfrei diskutieren oder ansprechen möchtet.
Wie fandet ihr Norman Reedus in seiner Rolle?
Wer ist das?
Das war der aus Kalifornien kommende, der mit den wirklich sehr schlechten
Funny, funny.
Ist das der in Walking Dead,
ja, genau,
den mit der Armbrust gespielt hat? Okay, mehr Meinung habe ich
nicht. Mir war zu witzig, aber nicht, also das war das Element in dem Film neben Michael Shannon, das ein bisschen zum Lachen bringen sollte. Es gibt dann eine Szene, wo er so ein bisschen seine Motive, warum er aus Kalifornien rübergekommen ist, so, ich weiß nicht, ob man offenbaren sagen kann oder ob es was anderes ist, was er da tut, aber da macht er so einmal so ein bisschen, wie nennt man das denn? Versucht so ein bisschen die Leute reinzulegen oder zu foppen und zu necken. Und ansonsten fand ich die Figur, warum die jetzt ins Spiel gebracht wird, verstehe ich nicht, weil sie für die Geschichte, das kann man jetzt bei diesem Film jetzt vielen Figuren vorwerfen, aber bei ihm finde ich es besonders eklatant, weil er ja schon so einen separaten extra Auftritt bekommt und eine extra Einführung. Habe ich mich gefragt, ob diese Figur sein muss. Vielleicht ist es der Buchvorlage geschuldet, dass also im Bildband diese Figur auch vorkommt und Jeff Nichols einfach gesagt hat, die möchte ich dann auch gerne präsentieren. Bei Michael Shannon hatte ich viel mehr das Gefühl, dass das so eine Figur ist nach dem Motto, ich möchte gerne nochmal mit Michael Shannon zusammenarbeiten. Ich glaube, die haben insgesamt 5-mal schon das Vergnügen miteinander gehabt. Die scheinen sich irgendwie sehr, sehr, sehr gern zu mögen. Aber Zero, Fazit Avenue, du hast den Blinker gesetzt und gehst da jetzt volle Lotte drauf.
Ich gehe da jetzt volle Lotte drauf mit meinem Shopper.
Erzähl.
Ich finde den ganzen Vibe des Films, den kann man gut mit aufnehmen. Der unterhält einen durchgehend und zeigt auch einigermaßen gut und genau die 65er zu der Zeit, wie das halt mit dem Vietnamkrieg zusammenpasst. Das Zeitgeschehen wird gut aufgenommen. Also für mich auf jeden Fall für jeden, der mal einen schönen, entspannten Kinoabend haben will und nichts für den Kopf oder auch sich nicht erschrecken möchte, kann man sich den gerne ganz locker im Kino geben.
Vielen Dank. Wie sieht's bei dir aus, Schlogger?
Ja, ich fand auch, also handwerklich fand ich den Film auf jeden Fall solide. Wir haben schöne Spielereien, wir haben Sound ist alles solide, Kamera ist cool, wie die Figuren eingeführt werden. Als ich dann in die Sprache reinkam, fand ich auch, die Schauspieler habe ich auch alle angenommen. Es waren ein bisschen viele Charaktere, aber das ist auch okay, weil es ja eben diese Gang beschreibt. Aber der Film, da hat mir irgendwas gefehlt, wo ich gar nicht genau sagen kann, was es ist. Also es ist ein Film, der wird euch unterhalten, der ist auf jeden Fall nicht schlecht, aber er ist auch nicht super gut. Also es ist ein typischer mittlerer Film, den man sich angucken kann, aber eben auch nicht muss.
Ich stelle mir vor allen Dingen die Frage, für wen dieser Film gemacht ist und wer das gucken soll. Ich glaube, es ist nicht umsonst so, dass ein Verleiherwechsel und auch ein unklares Auswertungsfenster lange Zeit im Spiel war. Ich frage mich wirklich, wer soll da reingehen? Wer geht ins Kino? Ich meine, auf den Kinopostern sind jetzt die Charaktere Johnny, Kathy und Benny sehr präsent, sprich die drei Schauspieler auch prominent in Szene gesetzt. Und das ist also ein bisschen das Verkaufsargument. Ich finde Jeff Nichols Inszenierung in der ersten Stunde, ich glaube, das ist as Scorsese as it can get. Also so wäre für mich heute ein Scorsese-Film, wenn Scorsese es unter 2 Stunden machen könnte. Und die erste Stunde geht echt so bam, bam, bam. Die geht echt gut durch. Musik, Schnitt, Kamera, alles fein. In der zweiten Stunde, finde ich, wechselt der Film oder versucht der Film so ein bisschen auch die Auswirkungen von Story auch in seine Inszenierung zu übernehmen. Und da wird er dann ein bisschen träge. Finde ich zumindest. Und so ist es genau wie bei dir, Schlogger. Ich weiß auch nicht, ich kann gar nicht genau formulieren, was mir an dem Film fehlte, neben dem für mich tatsächlich ein bisschen zu geringem Zeitkontext. Also mir ist immer noch nicht so ganz klar, außer dass das natürlich irgendwie Männer sind, die immer Kind bleiben und die immer ihre kleinen Spielchen treiben und die immer Bock haben auf Realitätsflucht. Und das machen wir uns nichts vor, das sind Siro und ich, ich hoffe, Siro bestätigt mich da, wir Männer sind die Könige des Realitätsfernen bzw. des Realitätsflüchtenden. Wir können das richtig gut, dass wir einfach Sachen ausblenden und sagen, das ist jetzt nicht für mich gesprochen, sondern aber allgemein ist mal Klischee-Mann. Ja, ist mir egal, mache ich mir morgen Gedanken, ich gebe jetzt die Kante. Und das muss ich schon sagen, außer diesem, ich will Rebell sein, ich will Außenseiter sein, ich will anders sein, gibt mir der Film nicht so ganz Substanz, so was motiviert jetzt die einzelnen Figuren, warum sind die jetzt Vandals? Gerade in der Figur von Johnny.
Ja, aber das wäre noch ein, das genau, vielleicht ist das auch das, was mich, sorry, dass ich in dein Fazit reingrätsche, was mich auch vielleicht interessiert hätte, aber klar, man kann sich immer hinstellen und sagen, ja, hätte der Film mal das gemacht, diese interessante Diskrepanz zwischen, man will zu Außenseitern sein und man will irgendwo hin, wo man sich nicht an Regeln halten muss, geht dann aber wohin, weil man in der Gruppe gehören möchte und sich an Regeln hält. Das finde ich auch sehr spannend, dieses Mischmasch eben. Aber ja, genau. Ja,
aber das ist genau der Aspekt, den ich auch, wo ich mir immer die Frage stelle, wie, also so eine Gruppendynamik ist halt eine Dynamik, weil man manchmal als Einzelfigur oder als Einzelperson da untergehen kann und sich so unter seinesgleichen wohlfühlen kann. Aber dennoch gibt es dann halt eine Hierarchie und diese Hierarchie, das zeigt der Film mir halt nicht genug. Und deswegen finde ich auch dieses übliche Scorsese-mäßige Aufstieg und Fall. Ich finde, dann ist der Aufstieg, gibt mir jetzt erzählerisch nicht so ganz Preis, wo, außer dass sie größer werden und mehr Leute dabei sind, aber wo besteht jetzt der genaue Aufstieg da drin? Und der Fall ist ja kein Fall, nur wenn beteiligte Clubmitglieder gegen Jüngere ausgetauscht werden, sondern es ist einfach so, dass genau dieser Aspekt, was mit der Gruppe passiert, wenn neue Elemente reinkommen, mir viel zu wenig beleuchtet wurde. Und vielleicht ist das so der größte Kritikpunkt, denn ansonsten geht der Film, wie gesagt, die erste Stunde geht richtig gut durch und ich glaube, man kann den sich schon im Kino geben. Ich würde vermuten, dass denn das ein reiner Streaming-Film geworden wäre. Und ich meine, dass er bei Apple TV Plus dann irgendwann in Kürze landen könnte nach dem Kinostart. Der übrigens am 20. Juni ist, das wollen wir an dieser Stelle auch nicht unerwähnt lassen. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass der im Kino nicht großes Publikum finden wird. Und das finde ich eigentlich schade, weil solche Art von Filmen können das ruhig auch verdienen, dass man sich sowas mal gibt. Ist mal was anderes im Blockbuster oder in sonstigen. Ist jetzt auch kein Arthouse-Film. Das ist irgendwie so, steht so ein bisschen zwischen allen Stühlen.
Aber er passt auch, ich habe gerade so enthusiastisch ja bei Kino gesagt, ich finde aber jetzt beim Nachdenken auch, es ist auch ein guter Streamfilm. Also den kann man sich auch gut zu Hause angucken. Und was wir auch noch sagen, wir reden dauernd von der ersten Stunde und der Film ist fast genau 2 Stunden lang übrigens. Also die typische Länge zur Zeit gefühlt, also auch kein überlanger
Film. Endlich mal wieder was unter 2,5 Stunden. Das ist ja heutzutage schon, kriegt das schon ein kleines Sternchen im Notenbuch.
Aber vielleicht Schön. Kriegen wir unseren Cast noch auf 2,5 Stunden hin, wenn wir jetzt noch den Spoiler-Teil hinten dranhängen.
Wir probieren es, denn jetzt folgen wirklich ein, zwei Fragen und Aspekte, die wir aus Spoilergründen jetzt in den Spoiler-Part packen. Deswegen ab jetzt Spoiler, 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 Spoiler. Wer jetzt noch hört, hat den Film entweder gesehen oder dem ist es schier egal, wenn wir jetzt spoilern. Ich frag mal Zero zuerst. Es gibt ja am Ende eine Szene, in der Benny und Kathy bei sich zu Hause sind und so ein bisschen, ich würde es mit modernem Begriff, gesettelt sind nennen. Hat denn aber Kathy jetzt diesen unbezähmbaren, wie nennt man das denn? Also den nicht zu bändigenden Löwen Benny, hat sie ihn gebändigt oder da gibt es da so eine Szene, da wird sich so zugelächelt und wie interpretierst du die?
Also das kann man offen lassen, wenn man möchte, aber ich hab's so gelesen, dass er sich jetzt halt, weil er ja kurz vorher auch noch eine Zeit lang weg ist, sich sozusagen seine rebellischen Hörner abgestoßen hat und da ein bisschen auf Rebell woanders gemacht hat. Und dann halt, weil er sie halt wirklich lieb zurückgekommen ist und dann da in der Garage sitzt und jetzt sein Ding da macht. Ob, wenn ein zweiter Teil oder sowas kommt, ob er dann wieder zu so einem Club geht, könnte ich mir auch vorstellen, aber in dem Moment glaube ich schon, dass sie ihn jetzt für sich erstmal hat.
Was meint die Dame im Haus?
Boah, voll schwierig. Also da könnte man über ganz viele Sachen diskutieren. Also erstmal ging die Figur selber wird als Rebell dargestellt, was ich ja vorhin schon angedeutet habe, diese Frage, entscheide dich für mich oder für die Gang? Der wird so dargestellt, als würde sich safe immer für die Gang entscheiden. Und deswegen war das für mich am Ende so, huch, okay. Und da könnte man ja reindeuten, dass das eben sie als unzuverlässigen Erzähler unterstreicht, die sich eben wünscht, dass er das gut findet, das Leben, was er dann gewählt hat. Weil so wie der Film ihn mir präsentiert hat, fand ich das sehr unglaubwürdig. Man könnte aber auch überlegen, ist er gar nicht so der Rebell, der generell gegen alles verstoßen möchte, sondern hing das nur mit dieser einen speziellen Gang zusammen. Und dadurch, dass er ja aus Gründen, aber wir sind ja im Spoiler-Bereich, dadurch, dass diese Gang so zerfällt und vielleicht auch mit Johnnys Tod dann eben, dass er eben doch mehr an Johnny hing, dass er sich dann leichter von der ganzen Gang lösen konnte, weil er eben nicht Rebell an sich sein wollte, sondern nur bei dieser einen speziellen Gang sein wollte. Aber für mich war das am Ende eher ein bisschen in die Richtung, dass sie als unzuverlässiger Erzähler positioniert werden soll. Oder wie fandst du es, Timo?
Ich bin da ganz zwiegespalten, weil ich mir diese enge Bindung zu Johnny, die wird ja irgendwann fallen gelassen, weil Johnny, wie du ja schon sagst, aus der Handlung genommen wird. Er verstirbt in einer Szene, die echt, also es gibt eine Figur, die wir bisher noch nicht erwähnt haben, das ist ein junger Mann, der nur ganz kurz gezeigt oder skizziert wird, weil er aus einem Elternhaus kommt, in dem häusliche Gewalt herrscht, und zwar ihm gegenüber oder aber auch den Eltern untereinander gegenüber. Und der will irgendwann Wendels-Mitglied werden. Und dann bittet ihn Johnny oder fordert ihn auf quasi, als er so mit 3, 4 Kollegen auftaucht, dass er jetzt zu den Wendels kommen soll, aber muss er seine Freunde im Stich lassen. Und dann macht dieser Junge das zuerst. Und dann sagt er so dann Motto, fuck off, also damit hast du keine Chance bei uns. Also ganz klares Statement wie, was bist du denn für einer, dass du deine Freunde im Stich lässt? Diese Figur fordert dann irgendwann zum Duell heraus und dann gibt's die übliche Frage, Fists or Knife oder Fists or Knives? Und diese Figur kommt aber mit einer Knarre auf und tötet einfach Johnny, indem sie ihm abknallt. Und ich finde, dass, und das ist wieder eine Kritik am Film, die ich in Nicht-Spoiler-Teilen noch nicht anbringen konnte. Ich finde halt auch da wieder diese Entwicklung zwischen, jetzt sind die 60er vorbei, es kommen die Heimkehrer aus Vietnam und die verändern die Gruppe. Ja, das wird eigentlich nur in einer einzigen Szene gezeigt, nämlich in einer Szene, in der ein Vietnam-Heimkehrer Heroin zu sich nimmt und spritzt und halt nicht mehr zu Gras und Bier oder Schnaps greift, also wirklich schon die härtere Tour nutzt. Das ist mir eigentlich ein bisschen zu wenig. Und das andere ist diese Vergewaltigungs- oder diese angedrohte und fast durchgeführte Vergewaltigung von Kathy in einer Szene, wo dann auch die, wie ich finde, gleichen lüsternen Blicke, die gleichen dummen Sprüche, die gleiche aggressive, das ist keine Flirterei, diese aggressive Übergriffigkeit der Männer gezeigt wird und aber ist dann nur um diese wirklich in ganz großen Anführungszeichen, um diese Nuance erweitert wird, dass halt die auch nicht nur so tun, als wären sie die Geilsten und würden jetzt die Frau klar machen, sondern die auch zur Not dazu zwingen würden. Und das, genau, dass
ganz klar gezeigt wird, hier dieses, das sind die Bösen, jetzt geht's bergab.
Genau, mit genau, ab hier beginnt der Fall, ja. Genau. Und jetzt sind auch unsere, in Anführungsstrichen, Werte der Wendels, unseres Clubs, sind irgendwie nicht mehr, werden hier mit Füßen getreten. Und
da hat mich auch extrem gestört bei dieser fast Vergewaltigungsszene, dann, das kommt ja dazu, weil sie ein Kleidungsstück trägt, wo gesagt wird, dass sie von einer anderen Frau hat. Und dann wird ja angedeutet, dass die andere Frau mit allen schläft, was ich aber auch mal zu hinterfragen wage. Aber das interessiert unsere starke Frauenfigur dann relativ wenig, dass dann diese Frau, die dann gerade oben irgendwo vergewaltigt wird, darauf wird, klar, vielleicht hat mich das als Frau besonders getriggert, dass ich, ja, was ist jetzt mit der anderen Frau? Ist die wirklich so eine Wanderhure oder wurde die ja gerade massenvergewaltigt? Und das interessiert den Film einfach überhaupt gar nicht. Aber das, vielleicht mache ich auch ein Fass auf, was gar nicht unbedingt aufgemacht wird.
Nee, finde ich nämlich gar nicht. Ich finde das Fass durchaus interessant, weil diese, also wenn, selbst wenn das eine ist, die sehr gerne mit anderen Männern schläft und mit vielen Männern schläft, gibt es ja noch lange nicht einer Horde von Männern das Recht zu sagen, naja, also wir haben gehört oder wir, das ist ja auch wirklich wieder dieses, wir haben gehört, wie oft das in diesem Film vorkommt, wir haben gehört, das ist eine, die macht's mit jedem. Das heißt aber doch noch lange nicht, dass man sich dann das so nimmt, sondern das heißt doch für mich zumindest, man muss ja trotzdem vielleicht mal so ein bisschen miteinander sprechen und auch klar, ja, deutlich definieren, klar.
Und mit
wollen
jedem,
wir jetzt denn miteinander schlafen,
ja,
oder nicht?
Eben. Also klar, hier wieder 60er Frauenbild. Ich weiß auch nicht, wie die Frauen sich dann selbst gesehen haben, aber in einer guten Welt fragt man immer vorher und jeder schläft mit dem er schlafen möchte. Und selbst wenn es mit vielen ist, heißt das noch nicht mit jedem. Genau.
Ja. Und zu der Ausgangsfrage, ist der Löwe der Löwe Benny gebändigt? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, weil ich verstehe diesen Blickaustausch gar nicht. Ich weiß gar nicht, was Nichols da denn jetzt sagen will. Ich wäre dann vielleicht eher auch bei deiner, ist das jetzt wirklich so, also ist das zuverlässig erzählt oder ist das so die Wunschvorstellung von Kathy? Ich weiß es ehrlich gesagt.
Ja, und das als letzte Note des Films, dafür finde ich es recht weird, weil dadurch wirkt es so wichtig, als müsste man als Zuschauer denken, hä, ist es jetzt wichtig? Was bedeutet das? Habe ich irgendwas nicht gecheckt? Ist der ganze Film eine Lüge, wenn sie jetzt unzuverlässig ist? Oder heißt es, dass es gut war, sich von der Gang abzuwenden, weil die Gang ist ja jetzt böse, wie wir gesehen haben. Die erschießen jetzt und vergewaltigen. Also es war irgendwie, das hat mich ein bisschen aufgerührt zurückgelassen. Ja. Und nicht mit einem, wir machen da jetzt einen Haken hinten dran. Ende.
Und uns nicht falsch verstehen, Jeff Nichols ist ja durchaus, also der hat hier schon einen Hang zu gewissen bedeutungsschweren Szenen. Aber das ist vorher für mich kein Meter angedeutet, dass das jetzt zwischen den beiden so, also klar, die sind relativ schnell verheiratet und das ist alles irgendwie Holterdiepolter und geht im Schweinsgalopp. Aber jetzt ist er weg, jetzt ist er wieder da und jetzt ist auf einmal diese Leidenschaft, die es bei ihm, also bei Benny ja echt krass war, ist jetzt komplett weg und beschränkt sich auf ein bisschen Rumschrauben im Schuppen. Weiß ich nicht. Siro, was hast du zu unseren Gedanken? Haben wir dich komplett verloren? Ist ja der Sprit ausgegangen?
Nee, ich habe gerade darüber noch überlegt. Erstmal zu der Party, wo du noch gesagt hast, da wird ja die Club-Ehre so mit Füßen getreten. Das sehen wir ja dann auch, weil der eine wird ja draußen wirklich mit Füßen getreten und verprügelt. Ne? Ich glaube, die pullern den auch an. Da merkst du ja schon diesen Untergang. Und ich glaube, am Ende könnten wir es so interpretieren, dass er halt zwinkert oder grinst, weil eigentlich der Fall, der ja nicht so der großartige Fall ist, wie wir schon besprochen haben, den entgeht er dann ja, weil die Gang sich ja kommt oder der Club sich komplett zu einer Gang entwickelt und er ins Illegale abdriftet und er da ja raus ist. Also er so, Abschluss des Films mit dem Augenzwinkern, ich bin ja raus aus dem Ding. Ja, das ist.
Ach so, hast du das gelesen?
So, ja, okay. So habe ich das jetzt gerade interpretiert für mich. Das ist meine neue Lesart.
Okay, ja, aber genau, das würde ja dafür sprechen, dass er nur an dieser einen Gang hing. Aber er wurde mir im Film so dargestellt als Rebell in seiner Natur.
Genau.
Aber wenn es wirklich nur an der einen Gang hing ist und er dann keine neue braucht, ja, das ist vielleicht auch ganz. Vielleicht lesen wir es so, ja.
Und jetzt haben wir einen Aspekt, hätte ich fast komplett vergessen und er ist mir jetzt erst wieder eingefallen. Es gibt ja die von dir geschilderte Prügelei, weil dieser. Also einer aus dem Biker-Club möchte ja Patrol-Policeman werden. Also der möchte Motorrad-Polizist werden und geht quasi den kompletten Außenseiter-Rückweg. Also der geht jetzt wieder rein in die Gesellschaft und zwar dann auch noch die Schlimmste. Der wird nämlich ein Bulle, wie das bei uns in Deutschland so schön heißt. Und was mit der Figur fast gemacht wird und wo auch Johnny dann für mich kurzzeitig, ich dachte, okay, das ist jetzt für mich nicht nachvollziehbar, dass Johnny diesen
Stimmt, das habe ich auch gar nicht, das habe ich auch nicht richtig verstanden.
Also, wir machen es wirklich im Spoiler-Part. Es wird uns als Zuschauer kurzzeitig suggeriert, dass Johnny den jetzt kalt macht. Und ich habe mich gefragt, krass, weil ja da noch gar keine kriminellen Machenschaften, zumindest unter Johnnys Führung, passieren, habe ich das jetzt nicht so ganz verstanden. Und dieser Ehrenkodex war für mich dann zu, ich will nicht sagen banal, er war für mich nicht auserzählt und für mich nicht klar genug, dass ich jetzt dachte, ey, ich verstehe, dass er den kalt macht. Das ist halt nicht wie bei Goodfellas oder wie bei Casino, wo es einfach in Anführungsstrichen Zwänge aus der jeweiligen Mafia-Zugehörigkeit gibt. Und da dachte ich kurz, krasser Weg, den der Film geht, aber er nimmt ihn, wie ich finde, auch Gott sei Dank nicht, weil die Figur Johnny so für mich dann eine kohärentere, eine stringentere und eine Figur mit roten Faden bleibt. Muss ich zumindest aus meiner Sicht sagen.
Ja. Ja.
Wunderbar. Herr Asmussen hat noch einen Schluck genommen und aus der Pulle getrunken. Das könnt ihr, liebe HörerInnen, jetzt auch tun. Ihr könnt natürlich auch zum Popcorn greifen, ein Kinoticket lösen. Ich sagte es ja schon, The Bike Riders startet am 20.06. Also vielleicht als Kontrastprogramm zur Fußball-EM, wenn die Deutschen vielleicht doch nicht so gut performen, wie wir das dachten oder denken. Vielleicht ein schönes Kontrastprogramm im Kino. Ich sag erstmal schönen Dank an den Zero, dass er heute wieder zur Verfügung stand. Mach es gut, mein Junge. Wir hören dich ja momentan relativ häufig bei uns, ne? Das finde ich ich sehr schön. Der macht also, der macht sich, ne? Der kleine Schlogger, der macht sich, der kleine.
Er steigt,
ne,
in der Gang langsam hoch.
So ja, ist es. Yeah. So ist es. Er kann dem nächsten Chapter in Neubrandenburg eröffnen.
Ach du Scheiße. Okay.
Ja, und die Schlogger hört ihr ja jeden Monat mindestens einmal mit dem guten Stuba Schocker mit Schlogger. Kurzes Update, wenn ihr das hört, ist eh zu spät, aber dann ist ja die neue Folge schon erschienen und schon die nächste Umfrage draußen. Jetzt müssen wir ganz kryptisch bleiben und ich bin jetzt schon so gespannt, wie ein Flitzebogen. Und ich muss wirklich sagen, ich ziehe meinen imaginären Hut vor dir, dass du als Horrorfilm, wie nennt man das denn?
Feigling, Schisser, nee. Angsthase, Vermeidenwoller, keine Angst haben Woller.
Ich mach's mal ganz modern. Horrorfilme sind ja nicht dein Cup of Tea, wie man so sagt. Und du sagst trotzdem immer wieder, schenken sie nochmal nach, ich mach's nochmal. Ich finde das, also wirklich Chapeau. Ich glaube, wenn da irgendwann so Gore-Sachen mit dabei sind, würde ich, dann gucke ich den mit dir und wir gucken gemeinsam weg. Ich halte dir dann auch
Gott,
die Augen
ja, das machen
zu. Also wir halten
gerne
uns gegenseitig die Augen
ja, zu. Ja, es ist wie bei einer Gang. Ich will ein Teil von der Filmgang sein und dazu gehören auch eben Horrorfilme, weil viele Horrorfilme sehr gut sind und auch oft erwähnt werden. Aber eigentlich will ich es auch nicht.
Ja, ich kann es echt verstehen. Wenn ihr Mitglied in unserer Gang sein wollt, dann schreibt uns doch gerne eine Nachricht bei Instagram, bei X sind wir, bei Blue Sky sind wir auch, lustigerweise. Ansonsten abonniert auf jeden Fall unseren Kanal, abonniert den Podcast, gebt uns gerne Feedback zu unseren Episoden und vor allen Dingen schreibt uns eine gute Bewertung bei Spotify oder Podcast, weil wir das wirklich verdient haben. Und liebt uns, liked uns, teilt unsere Beiträge. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Wollen wir uns mit einem gemeinsamen Wrum-Wrum-Töfter verabschieden?
Klar, machen wir.
Also auf drei. 1, 2, 3. Wrum-Wrum-Töf-Töf-Töf-Töf-Töf. Schnitt.
Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des Telestammtisch, betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso frohlocken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Shownotes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.